Deutschlandfunk. Der Vormittag.
Mit Armin Himmelrath. Guten Morgen. Die neuesten Entwicklungen in Sachen Corona, eine Kulturgeschichte der Supermärkte und der Borkenkäfer und der auch noch in Sachsen. Das sind nur einige der Themen, die wir an diesem Vormittag für Sie vorbereitet haben. Und wir sprechen über die sogenannten Silver Surfer, Senioren, die ihre ersten Schritte im Internet machen und vielleicht auch ihre zweiten und dritten. Wenn Sie selbst dazugehören oder wenn Sie Fragen zu Kommunikation und Sicherheit im Netz haben, dann können Sie uns jetzt schon anrufen. Wir reden später darüber. 00800 4464 4464 oder schicken Sie eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Alles das und noch viel mehr gibt's in den kommenden 3 Stunden hier bei uns im Deutschlandfunk im Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie ist die aktuelle Corona-Situation? Welche Herausforderungen bringt die Krise, die Pandemie für die Menschen und für die Mediziner und das medizinische Personal mit sich? Das wollen wir jeden Morgen um diese Zeit aufgreifen und wollen natürlich auch schauen, was sich da aktuell entwickelt hat. Am Telefon begrüße ich Professor Gerd Feldkenheuer, Leiter der Infektiologie am Uniklinikum in Köln. Guten Morgen, Herr Feldkenheuer.
Guten Morgen, Herr Himmelrath.
Wir haben ja gestern alle mit großer Spannung auf den Tag geschaut. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben beraten, haben auch Beschlüsse gefasst zur Lockerung des öffentlichen Lebens, jedenfalls eine Lockerung in kleinen Schritten und in Aussicht gestellt. Aber die Kontaktbeschränkungen bestehen natürlich erstmal weiter und bei den Schulen gibt's auch noch nicht so richtige Einigkeit, wie schnell wieder unterrichtet werden soll. Wie beurteilen Sie dieses Maßnahmenpaket von gestern aus Ihrer medizinischen Sicht?
Also ich denke, dass unsere Regierenden gestern eine sehr kluge Entscheidung getroffen haben und dass das, was sie jetzt zum einen als Lockerung der Maßnahmen in Aussicht stellen und auf der anderen Seite aber beibehalten wollen und auch wirklich nochmal betonen wollen, wie wichtig es ist, die Maßnahmen, die jetzt schon vorhanden sind, auch weiter fortzuführen oder vielleicht sogar auszudehnen, dass das sehr maßvoll alles zusammen ist und medizinisch aus meiner Sicht auch völlig richtig ist. Das wäre, glaube ich, ein falsches Signal zum einen, aber auch sehr gefährlich gewesen, wenn man jetzt da in größeren Schritten das gemacht hätte. Es gibt ja auch ganz viele Fragen, die ungeklärt sind. Das sieht man jetzt an der Diskussion, die jetzt daran entsteht, wie konkret soll das mit den Schulen passieren, wie soll das überhaupt umgesetzt werden. Da zeigt sich ja auch, dass man das wirklich sehr, sehr gut planen muss. Und insofern finde ich das sehr wichtig, insgesamt, was gestern entschieden worden ist.
Wenn wir hören, was das Robert-Koch-Institut zum Beispiel in seinem täglichen Briefing sagt, dann ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Pandemie quasi unter Kontrolle hält, dass man sie überwacht, dass man sie monitoren kann. Funktioniert das so, wie das jetzt vorgesehen ist?
Ja, also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und je mehr Lockerungen wir haben sollen und werden, umso wichtiger ist es auch, das zu kontrollieren, zu monitoren, wie sich das auswirkt auf die Neuinfektionen. Und brauchen wir noch viel mehr Kapazitäten, also vor allen Dingen, was das Testen angeht. Wir müssen einfach genau wissen, wie ist die Infektionsausbreitung. Und das lässt sich nur halt durch die Testung erkennen. Und zwar durch die Testung im großen Maßstab in der Bevölkerung. Und deswegen brauchen wir hier unbedingt noch eine Ausweitung der Kapazitäten.
Ein Punkt, der gestern auch angesprochen wurde und immer wieder diskutiert, ist die Frage des Mundschutzes. Also die Regierungschefs haben sich durchgerungen zu sagen, wir geben eine dringende Empfehlung ab, aber sie haben sich nicht durchgerungen zu der Frage, ob sie den Mundschutz als Vorgabe, als Maßgabe festlegen. Wie bewerten Sie diese Entscheidung, die da jetzt gefallen ist, die ja doch viel Freiheit noch lässt?
Ja, also insgesamt muss man sagen, wir halten den Mundschutz für eine wichtige Maßnahme, die in dem ganzen Kontext von anderen Maßnahmen eben auch dazu beitragen sollen, dass die Ausbreitung der Infektion eingedämmt wird. Und also es ist wichtig, zum einen der Mundschutz, denken wir. Und jetzt, was die Pflicht angeht, ja, da würde ich mir schon eher gewünscht haben, dass man das verbindlicher macht, also dass man tatsächlich eine Pflicht eingeführt hätte, nicht denkt. Also was man so beobachtet in der Bevölkerung, ist es ja doch erstmal nicht sehr verbreitet. Ob sich das jetzt weiter ausdehnen lässt, muss man sehen. Und es gibt natürlich auch bei uns in der Gesellschaft, ist da keine Gewohnheit da, dass man sowas macht. Ganz anders als in anderen Ländern, in Asien beispielsweise, wo das ja praktisch zum guten Ton gehört, einen Mundschutz draußen zu tragen, ist es hier ja eher das Gegenteil. Es wird vielleicht eher skeptisch gesehen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da eine verbindliche Ansage, also es ist eine Pflicht, in bestimmten Situationen Mundschutz zu tragen, geholfen hätte und besser auch dann umgesetzt worden wäre. Aber wir müssen das abwarten, wie das aussieht. Wie gesagt, persönlich hätte ich mir da eher eine Pflicht gewünscht.
Sie raten also auch uns Verbrauchern zum Mundschutz. Was müssen wir Menschen, was müssen wir Verbraucher sonst noch beachten?
Naja, all diese Dinge, die hier auch jetzt schon umgesetzt worden sind. Also der Mundschutz ist eine Sache, dann die Abstandsregel, wenn man, ob mit oder ohne Mundschutz, sollte man eben anderen Menschen nicht zu nahe kommen, also 1,5 bis 2 Meter möglichst Abstand halten in allen Situationen. Und dann ist ja die Frage, oder die, wie viele Kontakte habe ich überhaupt? Also das ist eine ganz entscheidende. Ob ich jetzt regelmäßige Kontakte oder überhaupt Kontakte zu 1, 2 Personen nur habe, das wäre, oder in der Familie maximal Personen Kontakte habe, ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn ich wenn ich den ganzen Tag über zu unterschiedlichen Personen, dann zwar vielleicht auch nur mal eher 1, 2 Personen, aber immer zu wechselnden Personen Kontakt habe. Also die Zahl der Kontakte, der persönlichen Kontakte, möglichst gering halten. Das ist eine wichtige Maßnahme.
Das ist auch ein Hinweis darauf, wenn man sich anschaut, was es für Risikoorte oder Risikosituationen in den kommenden Monaten geben könnte. Alles, wo mehrere Menschen zusammenkommen.
Genau. Also alle Situationen, wo Menschen einfach durch die Gegebenheiten nahe zusammen sind. Das betrifft natürlich vor allen Dingen Heime, das betrifft Schulen, wenn sie dann wieder offen sind, das betrifft Arbeitsplätze auch. Auch da ist, denke ich mal, muss man wirklich gut sehen, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden. Und das betrifft aber auch öffentliche Räume wie Einkaufsstellen, also Geschäfte, öffentliche Plätze und so weiter.
Vielleicht zum Schluss noch, was verändert sich jetzt durch diese Beschlüsse von gestern für Sie in den medizinischen Einrichtungen? Was verändert sich für Ärzte, für das Pflegepersonal?
Das muss man jetzt vor allen Dingen abwarten, also direkt erstmal nicht, weil bei uns sind ja in den Kliniken sind ja eigentlich diese Dinge auch, zum Beispiel die Mundschutzpflicht ist bei uns und in anderen Kliniken auch umgesetzt. Also das ist nicht freiwillig, dass man das macht, sondern das ist eine Pflicht. Und andere Dinge natürlich auch, sind auch schon längst umgesetzt. Für uns wird wichtig sein, zu sehen, ob jetzt so gewisse Lockerungen, die jetzt kommen werden, ob die sich übersetzen in eine Zunahme von Neuinfektionen, was wir ja vermeiden wollen und was verhindert werden soll. Aber es kann passieren. Und wenn das passiert, dann wird es auch mit einer zeitlichen Verzögerung von 2 bis 3 Wochen zu vermehrten Fällen, von Krankheitsfällen, also auch schweren Fällen kommen. Und das ist natürlich für uns sehr wichtig. Und da sind wir sehr gespannt, ob wir das sehen werden. Wir hoffen, dass das nicht der Fall ist. Aber das wird auch ein wichtiges Zeichen sein, ob das, was jetzt gemacht worden ist, ob das wirklich gut war und ausreichend Schutz bietet, um eben so etwas zu verhindern.
Wir werden das im Blick behalten und Sie halten uns zum Glück auch auf dem Laufenden. Gerd Vetkenheuer, Leiter der Infektiologie am Uniklinikum in Köln. Herzlichen Dank für diese Einschätzung.
Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Supermärkte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir ist es so, die sind schon im Moment so eine Art Flucht- und Lebensmittelpunkt. Wenn man mal raus will aus der häuslichen Selbstisolation, dann schaut man, wo geht man hin? Und da bleiben im Grunde nur die Supermärkte. Sie halten nicht nur unsere Versorgung mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln aufrecht, sondern irgendwie ja auch den letzten Rest von sozialen Kontakten. Sie sind der einzige Ort, an dem man außerhalb der eigenen vier Wände noch ein wenig Alltagsroutine leben kann. Andere Personen treffen, natürlich mit entsprechendem Abstand. Diese Art von Geschäften, die gibt's noch gar nicht so lange, allerdings auch schon mehr als 60 Jahre. Da traten die Selbstbedienungsläden nämlich ihren Siegeszug durch unsere Innenstädte an. Und sie haben viel verändert, mehr als nur die Kaufgewohnheiten. Der Freiburger Historiker Konrad Hauber und der Bremer Soziologe Marcel Schütz haben sich das angeschaut und haben eine kleine Kulturgeschichte des Supermarkts erstellt. Eva-Maria Götz hat mit den beiden Wissenschaftlern gesprochen.
Ja, die leeren Regale sind ein bisschen eine Enttäuschung, könnte man sagen. Es gibt eigentlich gar keine vergleichbaren Beispiele, dass es zu ähnlichen Lücken kommen könnte oder gekommen wäre.
Sagt Marcel Schütz, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler an der Northern Business School Hamburg, über den Anblick, der sich wohl als einer der bleibenden Erinnerungen an das Jahr 2020 im kollektiven Gedächtnis verankern wird. Den Anblick leerer Regale im Supermarkt. Keine Nudeln, kein Mehl, kein Toilettenpapier.
Und Sie sehen ja in der kuriosen Situation, dass immer und immer wieder es Reibereien um dieses WC-Papier gibt. Also eigentlich banale Dinge, wie sehr auf einmal auch auf solche, könnte man sagen, fast ein bisschen sehr einfache Verhaltensweisen zurückgegriffen wird. Scheinbar scheint dieses Toilettenpapier etwas Elementares zu haben, was für Versorgung, Sicherheit und häuslichen Wohlstand steht.
Knappheit und Hamsterkäufe. So etwas sind wir in der Bundesrepublik seit Jahrzehnten nicht mehr gewöhnt. Garantieren doch die überall schnell erreichbaren und bis in die Abendstunden geöffneten Supermärkte die Befriedigung fast aller täglichen Konsumbedürfnisse. Das war allerdings nicht immer so.
Nach den Hungerjahren der Kriegs- und Nachkriegszeit brachte die so herzlos benannte Fresswelle dem Lebensmitteleinzelhandel einen beachtlichen Aufschwung.
Heißt es in einem alten Wochenschaubericht aus dem Jahr 1949 über die Selbstbedienungsläden, die in Deutschland dann vor allem ab Beginn der 50er Jahre dem traditionellen Einzelhandel den Rang abliefen.
Das ist ein Modell, das sehr schnell expandiert, eben auch mit der Zunahme der Kaufkraft in Westdeutschland.
Meint dazu Konrad Hauber, Historiker an der Universität Freiburg.
Also wir haben 1951 in Westdeutschland 39 Selbstbedienungsgeschäfte. Gegen Ende des Jahrzehnts sind das über 17.000.
Für die Händler, die das Einkaufssystem übernahmen, das es seit den 1930er Jahren in den USA gab, war es ein Erfolgsmodell.
Ich habe dieses Geschäft als Kolonialwarenladen alten Stiles vor einigen Jahren übernommen. Nach einigen Jahren habe ich mich entschlossen, den Laden auf Selbstbedienung umzustellen, um den Wünschen meiner Kunden entgegenzukommen. Dass ich richtig gehandelt habe, zeigen meine steigenden Umsätze.
Eine Umstellung nicht nur für die damaligen Marktleiter. An die neue Freiheit mussten sich auch die Kunden und Kundinnen erst einmal gewöhnen, wie zum Beispiel diese Hausfrau in einem Werbefilm.
Mehr als 20.000 Selbstbedienungsläden gibt es schon in Deutschland, sagt mein Mann. Und ich muss sagen, nach meinem ersten Einkauf in so einem Supermarkt kann ich verstehen, dass diese Art von Geschäften vielen Hausfrauen behagt. Eine Riesenauswahl, gefällig dargeboten, alles perfekt hygienisch verpackt und niemand, der einem dreinredet.
Doch wie soll man sich wofür entscheiden? Nach welchen Kriterien auswählen? Die neue Wahlfreiheit will erlernt sein, sagt Konrad Hauber.
Da gibt es in den 50er und 60ern Ratgeber, die uns heute ulkig vorkommen mögen und die aus dem praktischen Bedürfnis einer solchen Reflexion kommen.
Wie schaffe ich es, nicht mehr oder etwas anderes zu kaufen, als ich brauche, wurde in diesen Ratgebern erklärt. Oder was ist eigentlich gute Ernährung? Der Supermarkt mit seinem immer größer werdenden Angebot veränderte nicht nur das Einkaufsverhalten. Er veränderte auch unsere Art zu leben, zu essen, uns einzurichten. Kurz, die gesamte Haushaltsführung. Marcel Schütz.
In dieser Entwicklung zwischen Supermarkt und Haushalt hat es im Laufe der Jahrzehnte eine fortwährende, engere Koppelung gegeben. Das heißt, die Bedürfnisse des Haushaltes Unsere gestiegenen Konsumbedürfnisse in den vergangenen Jahrzehnten haben ein Stück weit die Entwicklung des Supermarktes wesentlich mitgeprägt. Der Supermarkt hat sich auf den Haushalt und seinen Bedarf eingestellt. Klassisches Beispiel der Kühlschrank als die Vermittlungsstelle.
Der Kühl- und der Gefrierschrank, ebenfalls Produkte der Nachkriegszeit, ermöglichten eine neue Art von Vorratshaltung und ein neues Lebensmodell. War von der Antike bis ins 19. Jahrhundert hinein der Haushalt, der Oikos, der Ort, an dem die Familie, die Knechte, Mägde und Arbeiter gemeinsam lebten und wirtschafteten, verlagerte sich der Lebensmittelpunkt im 20. Jahrhundert zunehmend in die Öffentlichkeit. Personal gab es kaum noch. Gearbeitet und gegessen wurde nicht mehr auf dem eigenen Hof, sondern im Büro und in der Kantine. Die Familien und damit die Haushalte wurden kleiner, technisierter, funktionaler. Das Zeitmanagement veränderte sich. Eine Folge: der schnelle Griff zum vorgekochten Fertigessen im Supermarkt. In den Kaufhallen der DDR war das Warenangebot zwar geringer und nicht immer alles vorrätig. Zeitersparnis war aber auch hier, 1966, ein wichtiges Kriterium.
Mit geringstem Zeitaufwand jeden Einkauf zur Freude zu machen, das ist Sinn der perfekten Organisation in dieser Kaufhalle. So nehmen Kunden des Fleisch- und Wurstwarenstandes am Eingang nebst Korb ein nummeriertes Ticket zur Hand.
Heute eint Supermarktbesucher in Ost und West das Gefühl, jederzeit alles zur Verfügung zu haben, was das Herz begehrt.
Also in dieser tiefen Ausstaffelung ist der Supermarkt ein Stück weit, können wir fast vielleicht sagen, das Fenster zur Welt. Er bietet uns ja auch viele exotische Waren, die ohne diese Einrichtung gar nicht verfügbar wären. Denken Sie an das Obst- und Gemüseangebot, das permanent vorgehalten wird.
Ein Ort also, an dem die Früchte weltweiter Lieferketten präsentiert werden und wo unser globales Lebensgefühl spürbar wird. Und auch eine demokratisierende Wirkung geht vom Supermarkt aus. Konrad Hauber.
Der Supermarkt ist ein ganz spezieller Ort, weil er eben auch in solchem Maße ein Ort der sozialen Durchmischung ist. Ein Ort, an dem verschiedene gesellschaftliche Schichten ganz zufällig eigentlich aufeinandertreffen, der eben gar nicht so stark sozial differenziert ist, wie das jetzt der Biomarkt oder der Wochenmarkt im Stadtteil sein mag.
Und jetzt? Die Öffentlichkeit hat geschlossen. Und plötzlich sitzen wir alle wieder zu Hause, haben viel Zeit, selbst zu kochen und jede Menge Hefe zu verbacken. Einzig die Besuche im Supermarkt erinnern noch an die frühere Normalität.
Im Supermarkt ist die Welt noch in Ordnung, kann man sagen.
So der Soziologe Marcel Schütz. Dabei ist auch dort die Krise längst angekommen.
Beispielsweise die Plexiglasscheiben an der Kasse. Dann habe ich gesehen, dass die Fleischartikel geschlossen ist. Davor stehen jetzt die Osterhasen.
Und noch etwas ist anders. Eine Personengruppe rückt plötzlich in den Blick, die lange kaum wahrgenommen wurde.
Sie tasten zunächst einmal die vom Kunden eingekauften Beträge ein. 1,50 €, 67 Pfennig. 90 Pfennig.
Die Kassiererinnen.
Das ist eine Figur, die jetzt sichtbar wird, weil sie letztendlich das verbliebene Personal sind, das auch in einem durch arbeiten muss und sich auch nicht in ein Homeoffice oder entsprechende geschützte Webkonferenzen zurückziehen kann. Wir sehen eben jetzt, dass es Berufe gibt, die wir einfach überhaupt nicht so einfach substituieren können.
Wir sagen Danke.
Hoffen wir also, dass das auch nach Corona anerkannt wird und freuen wir uns, dass wir wenigstens den Supermarkt als Hort der Normalität und des Überflusses noch haben.
Der letzte soziale Begegnungsort, vorläufig. Das wird ja zum Glück nicht immer so sein.
Eva-Maria Götz über die Kulturgeschichte des Supermarkts. Spannend, finde ich. Nach den Nachrichten geht's gleich weiter mit den Neuigkeiten aus Forschung und Wissenschaft. Bleiben Sie dran.
Deutschlandfunk.